Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation Volker Gustedt.
Und weiter geht's heute mit der dritten Folge Strom zum Anfassen in der zweiten Staffel. Es wird heute ungemütlich. Nein, nicht für euch da draußen an den Hörgeräten oder den Empfangsgeräten, sondern für mich. Ich werde mein behagliches Studio hier im sogenannten Netzquartier von 50 Hertz in der Nähe vom Berliner Hauptbahnhof verlassen und einem unserer 70 Umspannwerke einen Besuch abstatten. Genau genommen fahre ich nach Neuenhagen, das liegt im Osten von Berlin, und dort werde ich mir anschauen, wie man aus großem Strom etwas kleineren Strom herstellt. Umspannwerke sind uns allen geläufig. Das sind so Anlagen meistens draußen auf einem Acker, weit weg von Gebäuden oder Siedlungen. Und dorthin führen dann ganz viele Stromleitungen. Man sieht im Umspannwerk so lauter Stangen und Streben und dann fragt sich, was sind das für Apparaturen? Warum braucht man das? Also, falls man sich überhaupt was fragt, wenn man daran vorbeifährt. Und diesen Fragen gehe ich heute nach. Aber bevor wir uns dann wieder hören draußen, kommt noch ein ganz kleiner Einspieler und dann mache ich mich auf den Weg. Scotty, Ton ab, bitte.
Ein Umspannwerk ist ein Ort, an dem elektrische Energie umgewandelt, verteilt und gesteuert wird, damit sie sicher und zuverlässig zu den Menschen gelangt, die sie brauchen. Man kann sich ein Umspannwerk wie eine große Zwischenstation im Stromnetz vorstellen. Es verbindet verschiedene Stromleitungen miteinander und sorgt dafür, dass die elektrische Spannung passend eingestellt wird, je nachdem, ob der Strom gerade über weite Strecken transportiert oder in eine Stadt oder ein Industriegebiet eingespeist werden soll. Wenn Strom in einem Kraftwerk erzeugt wird, geschieht das meist mit sehr hoher Spannung. Diese hohe Spannung ist notwendig, damit der Strom über lange Distanzen transportiert werden kann, ohne dass zu viel Energie verloren geht. Doch bevor der Strom in Haushalten, Schulen oder Fabriken genutzt werden kann, muss die Spannung wieder reduziert werden. Genau dafür ist ein Umspannwerk da. Es wandelt die Spannung mithilfe großer Transformatoren entweder hoch oder runter, je nachdem, in welche Richtung der Strom fließt. Ein Umspannwerk auf der Übertragungsnetzebene arbeitet mit besonders hohen Spannungen, oft mit 220.000 oder sogar 380.000 Volt. Diese Spannung ist viel zu hoch für den direkten Gebrauch. Deshalb wird der Strom dort zunächst gesammelt, geprüft und dann in eine niedrigere Spannungsebene überführt, zum Beispiel ins Verteilnetz, das Städte und Gemeinden versorgt. Das Umspannwerk übernimmt dabei auch die Aufgabe, den Stromfluss zu steuern. Es entscheidet, welche Leitung gerade Strom bekommt und welche nicht, je nachdem, wo gerade viel Energie gebraucht wird. Außerdem sorgt das Umspannwerk für Sicherheit im Stromnetz. Wenn irgendwo eine Störung auftritt, etwa durch einen Blitzeinschlag oder einen technischen Defekt, kann das Umspannwerk bestimmte Leitungen abschalten oder den Strom umleiten, damit es nicht zu größeren Ausfällen kommt. Es hilft also dabei, das Stromnetz stabil zu halten und Schäden zu vermeiden. Technisch gesehen besteht ein Umspannwerk aus vielen verschiedenen Teilen. Dazu gehören Transformatoren, die die Spannung ändern, Schaltanlagen, die den Stromfluss regeln, und Leitungen, die den Strom weiterleiten. Oft sieht man auf dem Gelände große Metallkonstruktionen, dicke Kabel und hohe Masten. Manche Umspannwerke sind unter freiem Himmel, andere befinden sich in Gebäuden. Sie werden meist automatisch und aus der Ferne überwacht, damit sie rund um die Uhr funktionieren. Ein Umspannwerk ist also ein zentraler Bestandteil unseres Stromsystems. Ohne diese Einrichtungen wäre es nicht möglich, Strom effizient über große Entfernungen zu transportieren und überall verfügbar zu machen, egal ob in der Großstadt, auf dem Land oder in der Industrie. Sie sind sozusagen die Verteilerzentralen des Stroms und sorgen dafür, dass alles reibungslos läuft.
So, jetzt bin ich vor Ort angekommen, stehe hier am Tor vom Umspannwerk in Neuenhagen und neben mir steht Franziska Gebhardt. Sie ist die Leiterin des Regionalzentrums Mitte von 50 Hertz und sozusagen die Chefin dieses Umspannwerks. Toll, Franziska, dass du mich eingeladen hast und dass wir heute hier sein können.
Herzlich willkommen am Umspannwerk. Ich hoffe, du bist ordentlich gekleidet.
Ich bin super gekleidet. Ich habe hier so eine leuchtende Jacke an. Die ist Teil meiner persönlichen Schutzausrüstung. Ohne das würde ich hier gar nicht reinkommen. Was für Kleidung braucht man denn, um so ein Umspannwerk überhaupt betreten zu dürfen?
Ein Helm wäre noch ganz gut und Arbeitssicherheitsschuhe natürlich, damit du dir nichts in die Füße eintrittst und heil am Ende wieder rauskommst.
Aber Helm, ist das notwendig, weil hier Teile runterfallen können oder wozu braucht man einen Helm?
Das ist eine gute Frage, wofür man den Helm
ist
braucht.
Einfach eine Sicherheit.
Historisch gewachsen, würde ich sagen.
Aber einen Aluhut aufzusetzen würde nicht so viel.
Nein.
Der Helm schützt jetzt nicht vor elektromagnetischen Feldern.
Nein, das ist nicht der Fall. Wir haben natürlich gerade bei den Anlagen, wo teilweise sowohl 380 als auch 110 kV Anlagenteile sind, Bereiche, die niedriger sind. Und damit man sich nicht aus Versehen den Kopf stößt und eine Platzwunde zuführt, ist es immer ganz ratsam, einen Helm aufzuhaben, um halt das wichtigste Element, den Kopf, zu schützen.
Genau, safety first.
Genau.
Kopf muss heil bleiben. Das ist ja nicht in deinem Beritt das einzige Umspannwerk. Da gibt es noch viel mehr. Wie viel hast du hier, beziehungsweise du und deine Leute im Regionalzentrum, wie viel habt ihr so zu betreuen?
Wir haben Freiluftumspannwerke, solche, wo wir jetzt sozusagen davor stehen, wo man von außen so ein bisschen reinschauen kann und Leitungen und das Equipment sozusagen auch von außen sieht, haben wir 8 Stück in der Fläche und wir haben dann im Berliner Raum noch 7 gasisolierte Schaltanlagen, die dann innerhalb von Gebäuden untergebracht sind.
Weil man da eben weniger Platz hat, deswegen muss in der städtisches weniger Platz zur Verfügung, deswegen sind die in Gebäuden und dann ist das eben alles gasisoliert. Da gibt es auch eine Podcast-Folge zu dem Thema, wie das genau funktioniert. So, jetzt würden wir als nächstes mal das Tor aufschließen und dann gehen wir ins Umspannwerk rein und ich versuche mit Franziska gemeinsam mal den Weg des Stroms zu verfolgen. So, das Tor öffnet sich. Wir gehen mal rein. Und jetzt sieht man, wenn man Richtung Norden guckt, ein paar riesige Stromleitungen. Was für eine Spannungsebene ist das, die hier jetzt reinkommt?
Na, die großen Masten, die du siehst, das ist 380 kV, die hier ins Umspannwerk reinkommt. Und wenn du weiter dein Auge nach rechts schweifen lässt, dann siehst du in der Landschaft viele kleine Masten. Und hierbei handelt es sich um die 110 kV.
Das sind dann die rausführenden
Leitungen. Und man sieht sehr schön, je höher die Spannung ist, die ich übertragen möchte, desto höher muss der Abstand zu den elektrischen Leitungen sein und daher eben die Größe für 380 kV natürlich deutlich höher als für 110 kV.
So, wenn wir uns jetzt hier mal so einen wunderschönen großen Masten angucken, da hängen solche Leiterbündel irgendwie drunter. Vielleicht kannst du da noch mal ein paar Worte zu sagen, wie viele Leitungen hängen denn da an so einem 380 kV Masten, jedenfalls an diesem hier?
An dem 380 kV-Mast hast du oben 2 Erdleiterseile, die sozusagen ankommen und du hast links und rechts jeweils ein System, was bei uns immer als Vierfachbündel ausgeführt ist, um einfach die Stromtragfähigkeit für die Leiterseile zu gewährleisten an der Stelle.
Ganz oben der Erdleiter ist sowohl wie der Blitzableiter. Ne?
Genau, der Erdleiter ist wie der Blitzableiter, wird teilweise auch für die Nachrichtentechnik noch mitgenutzt. Das kommt immer ganz drauf an, wie der jeweilige Anwendungsfall ist und genau dort die Strecken ausgebaut sind.
Okay, also jetzt kommen diese großen Leitungen da, diese Leiter über die Leiterbündel hier rein. Und jetzt sieht man, wenn wir nach oben gucken, sowieso große Tore sind das, so Metalltore. Portale heißen die ja wohl auch. Wofür sind die denn?
Naja, also du hast ja dann noch einen ganz wesentlichen Punkt vergessen. Guck mal, da kommt das Leiterseil an und dann hast du deine super coole Seilbahn, weil dort sind wir viel höher und dann rutschst du gedanklich die Seilbahn runter bis hier. Also es ist eine schöne Seilbahn, die wir dort gebaut haben.
Aber ihr fahrt da nicht mit irgendwelchen Gondeln?
Nee, wir fahren da nicht mit Gondeln lang, weil sind ja stromtragende Elemente, die hier verbaut sind. Genau, kommen dann auf das.
Also es geht, klar, es geht von so einer Höhe von 40, 50 Metern sozusagen. Runter
genau.
Auf dieses Gestell, jetzt dieses Tor.
Das große Fußballtor, genau. Wir haben das Fußballtor ein bisschen größer gebaut, damit die treffsicherlich, damit du eher das Tor triffst und man mehr Punkte erzielen kann.
Also es ist ungefähr 50 Meter etwa so breit, dieses Tor, und 15 Meter hoch, schätze ich mal. Und da kommt diese Leitung an. Oben hängen auch so Isolatoren, Ketten.
Genau.
An diesem Gestell.
Ja.
Und dann geht es irgendwie nach unten.
Genau, und du brauchst letztendlich das Portal, so nennen wir es hier im Volksmund, um die Kräfte, die ja wirken, um die Leiterseile ja entsprechend gespannt auf der Freileitung zu haben, abfangen zu können und diese nicht auf deine Geräte, die du dann im sogenannten Schaltfeld ja verbaut hast, direkt zu übertragen.
Mhm. So, heute ist ja so ein bisschen leicht nieseliges Wetter.
Ja, deswegen hörst du schon knistern.
Ganz kleinen Moment Meditation jetzt. Hört ihr es knistern? Ist das immer so bei diesem Wetter?
Genau, sobald es sozusagen feucht ist, also du hast dir das perfekte Wetter dafür ausgesucht, sobald es feucht ist, hört man sehr schön das Knistern. Das sind letztendlich kleine Entladungen, die wir hier hören, die dann im Umspannwerk ein sehr typisches Geräusch sind.
Warum ist es bei solchen feuchten, nebligen
Wetter? Weil du dort die feuchten Partikel hast, die Wassertropfen hast, die dort die Entladung hervorrufen.
Gut, jetzt knistert so schön im Hintergrund. Von da oben, von diesem Portal oder diesem Fußballtor runter, gehen jetzt so dicke Kabel. Also der Strom aus der Freileitung, das sind ja da oben Aluminium-Leiterseile mit so einem Stahlkern. Ne? Dann geht es da runter in solche Kabel, richtig?
Ja, korrekt.
Und wo führen dann diese Kabel hin?
Die Kabel führen dann sozusagen in das Schaltfeld, wo verschiedene Schaltelemente verbaut sind. Das Herzstück sozusagen des Schaltfelds ist der Leistungsschalter. Mhm. Der kann dir jegliche Ströme im Fehlerfall abschalten und stellt damit sozusagen eine sichere...
Also wie der Lichtschalter zu Hause?
Nee. Nicht wie der Lichtschalter, sondern wirklich wie dein Sicherungskasten, den du im Keller hast, wenn du die Sicherung ein- oder aus hast. Das wird dann dargestellt über den Leistungsschalter. Der Leistungsschalter ist sozusagen unsere Sicherung.
Ah, der wird nicht aktiv von euch bedient, um hier zu schalten, sondern im Fall, wenn hier, keine Ahnung, eine Überspannung oder irgendwas ist, dann löst der automatisch aus.
Genau, der kann im Fehlerfall automatisch auslösen. Natürlich können wir ihn aber auch aktiv schalten, wenn das sozusagen, um die Änderung der Netztopologie zu ändern oder für Wartung und Instandhaltungsmaßnahmen, wenn man mal etwas freischalten muss, dann nutzt man natürlich auch den Leistungsschalter.
Aber das ist ja häufig der Fall. Wir haben ja eigentlich ständig nicht nur Wartungsarbeiten, wir haben ja auch Ausbaumaßnahmen, es muss Umbeseilungen stattfinden und dann müssen Leitungen ja auch ausgeschaltet werden.
Genau.
Dann kriegt dieser Schalter sozusagen Befehl und dann...
Genau, der Leistungsschalter wie auch der Trennschalter, die bekommen können von außen geschaltet werden, gibt entsprechende Schaltbefehle, gibt verschiedene Orte, von denen aus die bedient und geschaltet werden können.
Der ist jetzt von hier aus betrachtet relativ unscheinbar, ne? Das ist...
Ich finde ihn relativ groß und dick, aber das möge jetzt im Auge des Betrachters liegen. Na, wenn du dich...
Also der sieht groß wie so ein riesengroßes T.
Genau, der sieht letztendlich aus wie ein großes T.
Ja,
genau.
Der hat also zwar oben so, da an dem T oben so wie so Gummiwülste sieht das aus. Was ist denn das? Also, oder was passiert denn in diesem Leistungsschalter? Wie muss man sich das Innenleben vorstellen? Von so einem Leistungsschalter.
Du hast eine sogenannte Schaltkammer und in der Schaltkammer wird ein ganz, ganz, ganz hoher Druck erzeugt, wenn er geschaltet wird, um sozusagen den Lichtbogen, der durchs Öffnen der Kontakte entsteht, zu trennen.
Okay, bevor diesem Leistungsschalter ist aber noch so eine Apparatur, die sieht so ein bisschen aus wie so ein riesengroßer Rohrstängel, also so wie so ein Kolben. Oben ist ein großer Kolben. Was ist denn das für ein Gerät?
Das ist der sogenannte Spannungswandler, der überwacht und stellt natürlich auch, also überwacht Strom und Spannung und stellt sicher, dass eben auch der Leistungsschalter geöffnet oder geschlossen ist, kann uns sozusagen über den Zustand dort informieren, ist so ein bisschen ja, das Steuerelement, um es einfach zu sagen, für die aktiven Komponenten hier, die verbaut sind.
Aber über diesen Wandler können wir quasi in das Umspannwerk reingucken, ja?
Wir bekommen Messdaten über den Wandler und wissen sozusagen, welcher Strom dort zum Beispiel im Schaltfeld entsprechend fließt.
Also jetzt haben wir den Wandler, wir haben den Leistungsschalter und dann haben wir noch dieses, was ihr sicherlich alle kennt, immer wenn es um das Thema Stromversorgung im Fernsehen geht, dann sieht man in der Tagesschau oder sonstigen Nachrichtensendungen immer so Scheren, die so auf und zugehen und dann kommen so Blitze, um diesen Ein- und Ausschaltvorgang zu illustrieren. Was ist denn das eigentlich?
Das ist unser sogenannter Trennschalter. Der ist die offene Trennstelle. Da siehst du, ob im Schaltfeld Spannung anliegt oder nicht. Was die Kollegen natürlich gerne nutzen, wenn Arbeiten vonstatten gehen oder man überprüfen möchte, ob wirklich das Schaltfeld freigeschaltet ist. Rein optisch, visuell eine Kontrolle, ist der Trennschalter offen. Dann sind die Scheren offen, ist er geschlossen, sieht es genauso aus, wie es jetzt der Fall ist und wie du ganz schön beschrieben hast. Genau, wenn der Trennschalter sich öffnet, dann entsteht ein Blitz und er wird immer größer und ab irgendeinem gewissen Punkt reißt er dann sozusagen ab, weil die Trennstärke groß genug wird.
Der berühmte Lichtbogen.
Der berühmte Lichtbogen, den wir gerne auch zeigen.
Ja, wir haben vorhin ganz am Anfang über das Thema Sicherheit gesprochen, also jetzt angenommen, Leitung ist ausgeschaltet, Trennschalter ist offen, es muss jetzt da irgendwie gearbeitet werden. Können denn deine Leute dann losstürmen und da rumschrauben oder gibt es dann noch eine weitere Sicherheitsvorkehrung?
Nee, so einfach ist das Ganze nicht. Der Trennschalter, der bei uns steht, hat auch sogenannte Erdungsschalter, also einen Erdungsschalter mit verbaut und der stellt letztendlich sicher, dass keine Spannung aus anderen unter Spannung stehenden Teilen dort eingekoppelt wird. So ein bisschen analog zu deiner induktiven Kochplatte, die du zu Hause hast, oder auch das induktive LAN, was man ja mittlerweile kennt, was funktioniert, hättest du es hier auch, dass dann eben sozusagen, obwohl dort keine Spannung mehr aktiv aus der 380 kV anliegt, dass durch die benachbarten Schaltfälle eine Einkopplung vonstatten gehen kann. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass entsprechende Erdungsmaßnahmen ergriffen werden, um ein sicheres Arbeiten an dem Bereich
zu ermöglichen. Also diese Spannungen wären auch schon tödlich dann noch, immer noch, ne? Könnten tödlich sein.
Ob tödlich, aber sie können sozusagen sehr gefährlich sein und wir wollen weder Verletzte noch Tote haben und so gesehen, wenn größere Einkopplungen vonstatten gehen, gerade im Bereich sozusagen der Freileitung, wenn dort gearbeitet wird, ist das Thema Einkopplung, was ja über lange Strecken geht, nochmal vermehrt ein Thema, da kann es dann definitiv tödlich sein. Hier möchte man es grundsätzlich sozusagen auch vermeiden.
Jetzt sieht man noch am Fuß dieser Apparaturen so rote Kästen und dann noch so rote Stangen. Das sieht ein bisschen aus.
Ja, das ist der Erdungsschalter.
Ja, genau, wie so Feuerwehrkanonen so ein bisschen, aber es ist es nicht. Erdungsschalter, hast du gesagt?
Ja.
Und da passiert, was passiert dann da, wenn quasi die Leitung dann ausgeschaltet wird?
Dann wird die Erdung eingelegt. Dann wird da über den Erdungsschalter, guck mal, du siehst es da drüben, wird sozusagen über den Erdungsschalter geerdet. Also dann wird die Spannung Richtung sozusagen Erde, also über den Erdungsschalter, die sozusagen abgeführt Richtung wirklich Erde. Also der Erdungsschalter heißt Erdungsschalter, weil ich das die Spannung in die Erde abführe.
Und nicht in den Menschen.
Nicht in den Menschen, genau.
Okay, dann verfolgen wir mal den Weg des Stroms so ein kleines bisschen weiter. Wir haben jetzt also diesen Leistungsschalter auch hinter uns gelassen und dahinter, und das ist wirklich eine riesige Fläche, das sind jetzt, keine Ahnung, in der einen Richtung 50 Meter, in die andere ein paar hundert Meter. Das sieht so, für den Laien könnte man sagen, wie so komische Wasserleitungen in großer Höhe, wenn man manchmal so in der Städte so Baustellen hat, wo so Grundwasser abgepumpt wird, da sieht man ja auch oftmals so Apparaturen, so Wasserrohre irgendwie, die durch die Stadt ziehen. So ähnlich ist das hier auch, so parallel über eben diese paar hundert Meter solche silbrig schimmernden Rohre. Das sind aber keine Rohre.
Das sind schon Rohre. Also das ist erstmal die optische Wahrnehmung ist da gar nicht so verkehrt. Aus das handelt Aluminium, sich genau hier um Aluminiumrohre, die auch wieder eine entsprechende Stromtragfähigkeit haben und den Strom sozusagen im Umspannwerk weiter transportieren können. Weil wir sehen ja hier im Umspannwerk nicht nur ein Schaltfeld, wo die Leitung ankommt, sondern wir sehen auch weitere Schaltfelder, wo Transformatoren angeschlossen sind oder auch wo weitere Leitungen angeschlossen sind. Und diese ganzen Rohre helfen uns letztendlich, den Stromfluss im Umspannwerk zu steuern.
Verteilen.
Sodass wir genau sagen können, das kommt von der Leitung an und geht dann über eine andere Leitung sozusagen weiter, dass man situativ, so wie man den Stromfluss sozusagen braucht, das Ganze verteilen kann.
Warum muss man den irgendwie verteilen? Man könnte den Strom darauf fließen lassen, so wie er fließen
genau, du möchte. Kannst ihn auch immer von A nach B fließen lassen, so wie beim DC-Link hast du ja auch nur eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung.
Also bei der Gleichstrom.
Beim, genau, Entschuldigung, beim Gleichstrom, wo es eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung ist. Und genau, AC teilt sich ja aus, dass wir sozusagen Technologien haben, um dort ein vermaschtes Netz zu haben, um flexibel auf Anforderungen von außen zu reagieren. Sei es sozusagen eine Störung, die wir durch einen Blitzeinschlag haben. Also Störungen können ja auch durch Naturgewalten ausgelöst werden oder durch eine Wartungsmaßnahme, die ich vornehmen möchte, wodurch ich eine Freischaltung brauche oder auch Umbauarbeiten, die ich vornehmen muss, um sozusagen den Anforderungen der Energiewende gerecht zu werden und den weiteren Netzausbau betreiben zu können. Für all diese Maßnahmen brauche ich eine Flexibilität und dafür helfen mir da hinten die neuen großen Rohre, man nennt es auch drei Sammelschienen sozusagen, die wir hier verbaut haben, um den Stromfluss entsprechend zu steuern.
Okay, das ist so ein bisschen der ewige Hickhack zwischen der Systemführung, die ja diese Ausschaltungen dann auch vornimmt, und dann Betriebsführung, die Arbeiten an den Leitungen durchführen müssen, und die warten dann immer auf das Ausschaltfenster und dann, wann kommt es denn endlich? Wann werden wir denn ausgeschaltet? Das ist so ein bisschen so ein Dauerkampf auch, der sich, oder sagen wir mal Dauerdiskussion, und die verschärft sich natürlich, weil wir momentan so viele Neubaumaßnahmen haben, dass es gar nicht so einfach ist, so Ausschaltfenster zu finden, weil wir die Leitungen ja auf der anderen Seite auch dringend brauchen, weil wir eben, wenn viel Wind ist oder auch viel Solareinstrahlung zunimmt, dann haben wir auch hohes Transportaufkommen.
Das ist richtig. Ich würde es aber gar nicht als so einen bösen Konflikt nehmen, sondern jeder hat seine Zielstellung, wo er gerne hin möchte. Und es ist halt viel Kommunikation erforderlich, um dort ein gegenseitiges Verständnis und ein bestes Abwägen der Maßnahmen zu erzielen.
Dann gehen wir ruhig mal ein paar Schritte weiter, und im Gehen können wir noch, das ist ja wahrscheinlich eher so eine Randbebauung, da stehen so kleine Häuschen noch. Sind das Toilettenhäuschen oder wofür ist das gut? Jetzt will uns der Rasen, hier kommt ein Rasenmäherroboter gerade über den Weg gefahren. Der mäht jetzt den ganzen Tag hier den Rasen?
Der mäht das ganze Jahr über den Rasen. Das ist unser Mähroboter, der uns hilft, den Rasen kurz zu halten.
Hier könnte man so wunderbare Blühwiesen machen.
Hatten wir. Als die Sonne hochschien und die Bienchen gesummt sind, hatten wir hier ganz viele bunte Wiesen. Man konnte hier die schönsten Blumensträuße pflücken.
Aber jetzt ist alles abrasiert. Genau,
aber jetzt ist vorbei. Die Blumen blühen nicht mehr. Wir hatten den ersten Frost, dann würde das hier alles am Boden liegen und würde ungepflegt aussehen. Und da wir es hübsch und schön brauchen, sowie ein ordentlich gepflegter Garten, arbeitet jetzt zu unserer vollsten Zufriedenheit der Mähroboter.
Man könnte hier auch einen kleinen Golfplatz noch anlegen. Also so schön, wie das hier gemäht ist, wäre das vielleicht noch eine Zusatznutzung für euch.
Ja, solange du die Bälle immer schön am Boden hältst, können wir noch mal drüber reden. Aber auch dort muss...
Hat das auch sicherheitstechnische Gründe, dass der Rasen dann doch immer kurz gehalten werden muss?
Ja, der sollte nicht zu hoch wachsen. Man sollte sozusagen die Wuchshöhe schon beachten. Du hast natürlich gerade auch bei Umspannwerken, jetzt nicht so in unserem Regelbereich, die im Schnee und Eis liegen. Da ist es dann schon wichtig, dass der Schnee nicht bis zu einer gewissen Höhe dran liegt, weil der ja auch elektrisch leitend wäre. Und dann würden natürlich die Geräte dort dann auch entsprechend aussteigen. Und auch hier, wenn du sozusagen dir die Geräte angucken möchtest und eine Kontrolle zum Beispiel von den Fundamenten machen möchtest, wenn dann alles mit Rasen ringsherum hoch bewachsen ist, ist das schwierig.
Habt ihr manchmal auch Schafe, die hier grasen, oder bei euch im Umspannwerk?
Bei uns in den Umspannwerken nicht. Wir haben ausschließlich Hasen im Angebot, die über die Wiese hoppeln.
Die suchen ja
eine zunehmende Population, glaube ich, am Standort. Aber das hängt immer davon ab, wo die Standorte gelegen sind und wer sich dort ansieht. Ich glaube, ein Reh haben wir auch.
Genau. Die Hasen fühlen sich wahrscheinlich
Hase
wohl hier,
und Reh
weil
sind,
das kribbelt den ganzen Tag so
ja,
schön.
Sind hier sozusagen zugange und fühlen sich hier sehr wohl.
So, jetzt habt ihr es vielleicht schon so gehört im Hintergrund. So ein störendes Brummen hat angefangen. Wir haben uns jetzt dem Herzstück des Umspannwerks genähert, dem Transformator. Das ist also ein Riesen-Otto, ein wirklich großes Teil. Vielleicht fangen wir erstmal damit an, wofür braucht man überhaupt so einen Transformator und was macht der da innen drin?
Na, der Transformator ist sozusagen der Namensgeber für ein Umspannwerk. Er transformiert, er wandelt um, den sozusagen von 380 kV auf 110 kV. Mhm.
Aber auch gibt es ja auch in kleineren Dimensionen, dann geht es von 110 kV.
Das kannst du immer weiter bis runterbrechen bis zu Hause. Eisenbahn, genau.
Modelleisenbahn und wo man so Trafo sowas so hat. Ne?
Genau, das kann man beliebig weit runterbrechen. Auch die Größe der Trafos wird dann entsprechend kleiner. Mhm.
Dieser hier ist ungefähr so groß wie ein Eisenbahnwaggon. Der steht auch auf so Schienen. Der wird hier auf Schienen dann reingerollt. Wie schwer ist denn so ein Teil? Wie viele Tonnen? 400 ungefähr?
Kann ich dir gerade nicht sagen, aus dem Hut.
Und wie kommt denn der Strom jetzt da rein? Da sind da so komische, sieht aus wie so drei solche Schnorchel.
Genau, das sind deine Schnorchel, bezeichnet man als Durchführungen. Und über die Durchführung geht der Strom sowohl rein als auch raus. Mhm. In den,
auch wieder drei, ne? Drei Phasen.
Genau, drei, genau, du siehst auch hier wieder, die großen Durchführungen sind die 380 kV-Seite, die kleineren Durchführungen sind die 110 kV-Seite, etwa ungefähr größenverhältnismäßig ein Drittel, die kleinen im Vergleich zu den großen. Genau, unser Trafo selber ist ein schönes Rechteck. Oder Eisenbahnwaggon, wie du so schön gesagt hast. Und an sich gibt es dann noch einen länglichen runden Behälter auf dem Trafo, was sozusagen das Ausdehnungsgefäß ist. Denn so ein Transformator ist mit Öl gekühlt. Das ist sozusagen das Isoliermedium des Transformators. Und wenn das Öl warm wird, dann dehnt sich das aus. Und wenn es kalt wird, zieht es sich wieder zusammen. Und deswegen gibt es dort sozusagen ein Ausdehnungsgefäß.
Warum brummt der denn? Oder summt dieser Transformator? Manche sind ja ein bisschen leiser, manche ältere, die brummen schon so ein bisschen mehr. Ja,
der brummt, damit du als Trafo-Doktor feststellen kannst, ob es dem Trafo gut geht oder schlecht. Also es gibt Kollegen, die am Zustand des Brummen des Trafos dir sagen können, ob es ihm gut geht oder nicht gut geht. Und auch durch das Verändern dieses Geräusches sozusagen dir sogar schon eine Prognose geben können, woran es denn liegen kann.
Also so wie der... Hier, der Pferdeflüsterer.
Ja, also der Trafo, aber ist sozusagen kein Witz, sondern es ist wirklich so, auch schon in der Historie, viele ältere Kollegen oder auch Professoren, da gab es einige, die sozusagen in der Lage waren, anhand des Brummen des Trafos, weil sich das Geräusch wirklich verändert. Und wenn man ein Ohr für Geräusche hat und sich darauf spezialisiert und auch auf die Funktionsweise und wo welche Elemente des Trafos verbaut sind, kann man den Zustand
Schade, dass es Wetten das nicht mehr gibt. Das wäre so eine schöne Wette gewesen. Ne? Am Brummen erkennen, wo sich der Trafo befindet in Deutschland. Das wäre eine schöne Herausforderung. Aber die werden ja nicht extra brummend gemacht, damit irgendwelche Trafo-Experten am Geräusch erkennen können, was da eventuell nicht in Ordnung ist. Dieses Brummen kann man nicht komplett vermeiden,
Nein.
oder?
Das ist manchmal ein bisschen laut, das ist einfach konstruktiv bedingt, das ist manchmal ein bisschen lauter, manchmal ein bisschen leiser, aber letztendlich brummt jeder Trafo bei den etwas lauteren Trafos über 3 dB, die sozusagen zu laut brummen, die müssen dann auch eingehaust werden, die bekommen dann wirklich ein Haus drumherum, sodass es für die Anwohner entsprechend vertretbar ist, die Geräuschemissionen.
Hier gibt es,
genau, die sind aber eher aus Brandschutzgründen da. Genau, also das ist je nachdem, wo der Trafo dann steht und wie dicht sozusagen die örtliche Bevölkerung am Trafo.
Also wir können jetzt sehen, hier ja nur von draußen, da sind so ein paar Anzeigen und Regler und alles Mögliche. Wir können ja nicht reingucken. Aber was befindet sich denn in dem Trafo?
Also das ganz Öl, viel Kupfer.
Kupfer, das darf man nicht so laut sagen.
Ganz viel Kupfer.
Ganz viele Kupfer. Den auf.
Ganz viele Kupfer aufgewickelt. Ganz
Spulen.
Ja. Genau. Ganz viel Kupfer.
Okay. Und dieses Öl, das schwimmt da einfach irgendwie so drin rum? Oder ist das in irgendwelchen kleineren Gefäßen? Oder sind da so Lamellen da drin? Wie muss man sich das da drin vorstellen? Warst du schon mal drin in so einem Trafo?
Nee, also selten geht man rein in so einen Trafo. Ist jetzt echt auch sozusagen schlecht begehbar. Der Trafo hat einen Kern. Er hat verschiedene Wicklungen. Und das ist das, wie er letztendlich aufgebaut ist.
Und da kann man
und
sich vorstellen.
Und um die Wicklung herum hast du überall das Öl als Isoliermedium. Ja.
Und da kann man sich natürlich vorstellen, bei diesen hohen Spannungen und bei den vielen Teilen, die da drin sind, dass es immer so ein bisschen vibriert halt, ne?
Ja.
Und sich dann überträgt auf das Ding. Okay, wenn jetzt, also der Strom wird dann transformiert von 380 kV auf 110 kV und geht dann hinten raus. Und da sehen wir das, was wir eben schon mal erklärt haben und durchgegangen sind, das sieht man auf der anderen Seite auch nochmal, aber alles in viel, viel kleiner.
Genau.
Portal ist viel kleiner, Wandler sind kleiner. Leistungsschalt, alles in kleiner. weil es niedrigere Spannungsebene.
Genau, und damit sozusagen geringerer elektrischer Abstand, der einzuhalten ist zur Erde.
Okay. So, jetzt sind wir noch mal ein paar Meter weiter gegangen und sind bei einer anderen Apparatur neben dem Transformatoren. Brummt auch ziemlich, ist aber wesentlich kleiner. Hat rechts und links so Rippen, sieht ein bisschen aus wie so eine, wie so eine alte so Rippenheizung. Was ist denn das für eine Anlage hier?
Das ist eine Drossel, die wir hier haben.
Und das hat mit dem Vogel jetzt nichts zu tun.
Nee, also Amseldrossel, Fink und Star haben wir manchmal auch, aber die brüten ja auf der Freileitung als im Umspannwerk. Genau, wir haben sozusagen bei der Trafo hat ja drei Wicklungen und eine sozusagen Tertiärwicklung. Und die Tertiärwicklung ist dafür da, um den Eigenbedarf, den wir hier auch noch haben, für das Umspannwerk mit zu versorgen.
Den eigenen Strombedarf.
Den eigenen Strombedarf.
Weil ein Umspannwerk an sich auch schon viel Strom braucht.
Genau, weil wir haben ja vorhin über Antriebskästen gesprochen und auch so ein Antriebskasten braucht letztendlich Strom. Wir haben über diese kleinen Häuschen hier gesprochen, die es gibt. Auch dort sind Geräte dabei, die eine Stromversorgung brauchen. Und genau, weil wir jetzt nicht extra noch einen Dieselgenerator herstellen wollten, nutzen wir die Tertiärwicklung des Trafos.
So, jetzt sind wir mit unserem Rundgang am Ende, haben euch sozusagen akustisch alles gezeigt, was zu zeigen gibt. Es gibt aber noch so ein paar Sachen, die man noch nicht sehen kann, die aber in vielen Umspannwerken zukünftig eingebaut werden, beziehungsweise in manchen Umspannwerken auch schon in Betrieb sind. Was sind denn das für Anlagen, die zukünftig eine immer größere Rolle spielen werden?
Ja, es gibt Statcom-Anlagen, die zukünftig sozusagen eine Rolle spielen werden, wo ich ja gelernt habe, du hast so eine separate Folge drüber. Und genau, der rotierende Phasenschieber, der auch hier sozusagen an dem Standort Anwendung finden wird.
Genau, gutes Stichwort. Da gab es nämlich schon zwei Podcast-Folgen dazu mit dem Kollegen Klaus Hodorek, der inzwischen in Rente gegangen ist, aber kurz vor seinem Gang in die Rente nochmal die Gelegenheit genutzt hat, sein ganzes Fachwissen auszubreiten, sowohl zum rotierenden Phasenschieber als auch zur Statcom-Anlage. Ja, Franziska, ganz herzlichen Dank für diesen Rundgang durchs Umspannwerk. Ich merke auch so langsam, trotz dieser warmen Jacke, es fröstelt so langsam. Und ich werde jetzt mal so schnell wie möglich wieder mich in mein behagliches Studio zurückziehen. Danke, dass du mitgemacht hast.
So, ziemlich durchgefroren bin ich jetzt zurück von meiner kleinen Exkursion ins Umspannwerk zurückgekehrt. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen, so akustisch hautnah dabei zu sein. Wie immer, weitere Informationen findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und weil es so schön war, verabschiede ich mich heute mit einem lauten Knall und Knistern.
Strom zum Anfassen. Spannende Einblicke in die faszinierende Welt der Elektrizität. Ein Podcast von 50 Hertz. Moderation: Volker Gustedt.